Ich möchte heute über eins meiner Lieblingsthemen mit euch nachdenken. Und zwar nicht, dass ich mehr wüsste als ihr oder sonst irgendetwas, sondern ich finde es spannend, wenn wir in dem Leben mit Jesus Dinge lernen, wenn wir Freude empfinden können und vor allem eines, was wir manchmal vergessen, Gemeinschaft. Wir haben gerade so ein schönes Thema auch heute in der Lektion gehabt, Offenbarung 13. Und ich habe von meiner Frau was gelernt. Und zwar, wenn es um Themen in der Bibel geht, auch und besonders um Offenbarung, Daniel und sowas alles. Wenn Jesus Christus nicht im Zentrum steht, seine Gemeinschaft mit uns und unsere Gemeinschaft mit anderen Menschen, Christen und Nichtchristen, wenn das nicht im Zentrum steht, hat das Wissen um all diese Dinge nicht den geringsten Wert. Dann taugt das Wissen nur zum Streiten, zum Besserwissen, zum sich besser fühlen, aber nicht zum freudiger sein, zum Menschen, zu unserem Herrn Jesus Christus führen, in die Befreiung zu führen. Und darum ist es eins meiner Lieblingsthemen, zu lernen, wie Jesus mit Menschen umgeht, wie er ihnen begegnet. Und du hattest heute in der Lektion ein Beispiel gleich am Anfang gebracht, die Hochzeit zu Kana, und da war eine sehr provokante Frage dazu. Was wäre diese Hochzeit, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, wenn Jesus nicht da gewesen wäre? Und ich stelle die Frage noch ein bisschen anders. Warum war er überhaupt da? Was hat er auf der Hochzeit zu suchen gehabt? Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Was macht er da? Er hat 3,5 Jahre Zeit gehabt, das wusste er aus der Prophetie. Denn wenn jemand die Prophetie kannte, dann Jesus Christus. Er hat 3,5 Jahre Zeit gehabt. Er ist gerade getauft worden, gesalbt zum Dienst. Der Dienst begann, in 3,5 Jahren wusste er, ist vorbei, dann fahre ich in den Himmel. Und er musste diese Zeit nutzen. Und eine Hochzeitsfeier mehrere Tage lang ist doch die reinste Zeitverschwendung. Stimmt doch. Und ich habe oft in meinem Leben genau so gedacht. Ist auch keine fromme Beschäftigung. Da werden Witze gerissen, da erzählt man, stellt euch das vor, die Geräusche. Da kann man manchmal sein eigenes Wort nicht verstehen. Dagegen ist Fastnacht, Entschuldigung, auch nicht viel schlimmer. Andere Ausrichtung, Entschuldigung. Es ist eine ganz andere Ausrichtung, hat nichts mit Gott zu tun. Und die Hochzeit schon. Aber stellt euch das Geräusch vor bei einer Hochzeit. Was hört ihr, was seht ihr? Volle Mägen. Es wird gegessen und wird sich gefreut. Und da beschäftigt sich keiner mit dem Reich Gottes. In der Ansprache zur Hochzeit ja. Aber da steht etwas anderes im Vordergrund. Und Jesus geht dahin. Und erst dadurch, meine lieben Geschwister, macht euch das bewusst, erst dadurch, dass Jesus da war, erst darum haben wir die Geschichte in der Bibel. Das war nicht die einzige Hochzeit. Aber es war eine Hochzeit wie andere. Nur es ist uns berichtet, weil Jesus da war. Was war das Besondere? Warum ist Jesus da hingegangen? Die Hochzeit war nichts anderes als andere Hochzeiten auch. Und darum möchte ich mit euch nur 1-2 Verse erstmal in Johannes 1 lesen. Und zwar wird hier berichtet, Johannes 1, ab Vers 37. Und es ist gut, wenn ihr aufschlagt, denn es gibt verschiedene Übersetzungen und Übertragungen und da kann man ruhig etwas vergleichen. Und da geht es Vers 37 los. Und die beiden Jünger hörten ihn, da geht es schon los. Was für Jünger? Im Prinzip waren damals fast alles Jünger des Johannes. Es liefen da 2 Leute hinter ihm her, ja? Also sie hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Wenn ihr jetzt wisst, ich habe einen klaren Auftrag. Jesus war sich 100%ig sicher, er wusste kristallklar, was seine Aufgabe war. Sie war eindeutig beschrieben, was er tut, wie er das tut, alles von Propheten vorhergesagt. Er wusste das. Und jetzt ist die Gelegenheit. Die Ersten laufen ihm hinterher, sie folgen ihm. Was tut er jetzt? Er muss sie ausbilden, oder? Also, was macht er? Und als Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, Das ist gut, dass ihr mir folgt. Ich werde euch zu meinen Jüngern machen. Ich werde euch ausbilden und ihr werdet die ganze Welt mit meiner Lehre erfüllen. Aber passt gut auf, was ich euch sage. Lernt jedes Wort und achtet darauf, dass ihr alles tut, was ich euch sage. Jesus fragt, was sucht ihr? Das ist bemerkenswert. Jesus, der beste Evangelist, der beste Missionar, der Messias mit einer Botschaft, die Verlorenen zu retten, die Ketten zu sprengen, die Toten aufzuwecken, die Kranken gesund zu machen. Er weiß, was er zu tun hat und er könnte hinkommen und sagen, ich weiß, was zu tun gibt, hört auf mich. Stellt die Frage, was suchst du? Diese Frage steht im Hintergrund bei allem, was Jesus bei seinem Erdenleben getan und gesagt hat. Er wusste, wofür er da war, aber er ist nicht hingegangen als jemand, der alles hatte, und er hatte alles. Er hatte die Ewigkeit, er hatte die Erlösung. Er ist nicht hingegangen zu ihnen und hat gesagt, ich bin der Messias und ich gebe dir jetzt etwas. Ich weiß, was du brauchst und wenn du das hast, dann hast du das ewige Leben und alle deine Probleme sind gelöst. Das hat er nicht getan, obwohl er recht gehabt hätte. So wie wir. Wir haben die besten Seminare. Und ich habe schon zigmal das Offenbarungsseminar gehalten und mache es immer noch begeisternd. Wir haben die besten Evangelisationsserien. Wir haben die biblischste Theologie, davon bin ich überzeugt. Und wir hätten allen Grund, den Menschen so entgegenzutreten, zu sagen, hier haben wir die Verkündigung des Wortes Gottes, kommt zu uns, denn das wird alle eure Probleme lösen. Ihr werdet Frieden für eure Seelen finden und für euren Körper, euer ganzes Leben, eure Ehen, eure Finanzen, euer Beruf, eure Ewigkeit wird Erlösung empfinden. Aber so macht Jesus das nicht. Weil die Menschen, wenn er zu ihnen gekommen wäre und gesagt hätte, tu das, tu das, tu das, dann geht's dir gut. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Er macht's anders. Hochzeit zu Kana. Da ist diese Frage, was sucht ihr? Das erste ist, Jesus mischt sich unter die Leute. Und damit möchte ich gleich mal die Frage beantworten, warum war Jesus auf der Hochzeit? Weil die Menschen da waren. Das war der Grund. Nicht das Thema. Nicht erst mal nachgeprüft, ob da auch alle rein waren, die da rumsaßen. Ob da nicht auch irgendein schmutziger Witz in einem Winkel gerissen wurde oder sonst was. Die Menschen waren dort. Darum war Jesus dort. Punkt. Und ihr findet dort im zweiten Kapitel gleich in Johannes, dass Jesus wieder diese Frage im Hinterkopf hatte, was sucht ihr? So eine Feier, die dauert ja nicht einen Nachmittag wie bei uns und einen Abend, sondern Tage. Und Jesus verschwendete in Anführungszeichen diese Tage. Bei der Frage, was sucht ihr, fiel ihm einer auf, der verzweifelt war. Dessen restliches Leben ruiniert war. Denn das Schlimmste und Peinlichste, was in dieser Kultur einem Menschen passieren kann, ist, wenn seine Gastfreundschaft nicht ausreicht. Der Wein war zu Ende. Eine tiefe Not. Wenn Jesus jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe hier einen Flyer für ein Daniel-Seminar. Dort wirst du sehen, dass dieser Wein kein Problem ist. Es gibt viel wichtigere Dinge für dich. Dann hätte er gesagt, lieber Herr, ich komme sehr gerne, aber ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Jesus hat es anders gemacht. Was ist mit dir? Was suchst du? Wisst ihr das voneinander? Was sucht die Schwester, der Bruder neben dir? Was sucht eigentlich dein Teenager, der dich manchmal ein bisschen an den Rand der Verzweiflung bringt? Hast du mal gefragt, was er oder sie sucht? Und wenn du dich darum kümmerst, wenn dein Mitmensch spürt, dass du dich für ihn interessierst, nicht als Trick, nicht als Methode, sondern als echtes, authentisches Interessiertsein am anderen und merkt, hey, er hilft mir, sie hilft mir. Das ist das, was der Küchenchef dort erlebt hat. Dann ist die gefühlte Not beseitigt und der Mensch ist frei für das Wichtige. Nicht das, was wir als Wichtigstes fühlen, ist das Wichtigste, sondern und so war es hier auch. Gut, wie macht Jesus weiter? Also ich erzähle euch das Ganze. Die Bibel enthält viele Beschreibungen von Dingen, die geschehen sind, weil sie eine Lehre für uns enthalten. Und wenn wir weitergehen in dieser Geschichte, die Bibel von Jesus erzählt, dann haben wir zwischendrin noch eine kleine Tempelreinigung, aber dann kommt die nächste Begegnung mit Menschen. Da kommt der Nikodemus. Also ich bin jetzt ein bisschen karikaturistisch, okay, vergebt mir. Wir neigen manchmal oder haben ein bisschen dazu geneigt, zu sagen, das hat gut funktioniert, das funktioniert am besten, das ist das Beste, das machen wir weltweit genau gleich. Wir wissen, wie man gut Evangelisation macht, das machen wir weltweit überall gleich. Darum hat Jesus das auch so gemacht. Als der Nikodemus kam, hat er gesagt, Nikodemus, ich sehe dir an der Nasenspitze an, du hast ein Problem. Hast du einen Krug Wasser dabei? Ich mache Wein draus. Das hat funktioniert. Und dann werden deine Probleme gelöst sein. Das wäre lächerlich. Jesus fragt, was suchst du? Was suchte Nikodemus? Er war religiöser Führer, er war im Sanhedrin, er gehörte zu den 70 geistlich und politischen Führern Israels. Er war derjenige, nach dem sich die Leute ausrichten sollten, wenn es darum ging, was soll ich tun, wie soll ich leben, was macht Sinn? Und er hatte nicht die Antwort auf die letzte Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit, beziehungsweise wie kann ich sicher sein? Und Jesus spürte das. Und er ging mit ihm völlig anders um, als mit jedem anderen, den wir in der Bibel finden. Warum? Jesus hat keine Methode gehabt und hat gesagt, das habe ich bei dem und dem gelernt und das habe ich in dem und dem Buch gelesen und ich habe die besten Materialien zusammengenommen, so mache ich das jetzt. Kommt alle zu mir, ich habe etwas für euch, das das Beste ist, nehmt es von mir an und euch geht's gut. Das machen wir oft. Das machen wir oft. Wir vermitteln oft den Menschen, denen wir begegnen, dass wir etwas haben, dass wir vielleicht auch besser sind. Wie würdet ihr empfinden, wenn man euch so begegnet? Jesus hat uns eigentlich als Menschen unter Menschen geschickt, nicht als Perfekte unter Sünder, sondern er hat uns als Unperfekte, aber in denen der Geist Gottes die göttliche Kraft zum Wirken bringt, zu Menschen geschickt, die in einer ähnlichen Situation sind, die genauso schwach sind wie wir. Wir sind doch genauso. Nur, wir haben etwas, was sie nicht haben. Er möchte gerne, dass wir ihnen begegnen auf Augenhöhe. Das beginnt schon dort, dass unsere Missionshaltung gegenüber Menschen um uns herum nicht mehr die ist, lasst uns von Jesus lernen, nicht mehr die ist, ich bin besser als du, ich bin drin in der Wahrheit, du bist der Fremde, der Gast in der Welt, du machst jetzt die kommende Woche Fastnacht. Und ich biete dir jetzt etwas an, so von oben nach unten. Die Erfahrung, die wir damit machen, kennen wir, glaube ich, alle. Einen Flyer weitergeben, Plakate aushängen. Das sollen wir tun, das ist gut. Aber das nützt sehr wenig, weil die Menschen nicht das Problem haben, dass sie sagen, sie fahren auf der Straße, sehen ein Plakat und sagen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mein Job geht mir flöten und so weiter. Hey, da ist ein Offenbarungsseminar, da gehe ich mal hin. Nein, wer versteht meine Situation, dass ich Sorge um meinen Arbeitsplatz habe? Die Nachbarn, die Kollegen, die brauchen dich als Mensch. Da war ein ein Prediger in New York, in den Slums unterwegs und hat auch gepredigt. Und da war ein kleiner Junge dabei, der wollte von ihm das Predigen lernen, auf der Straße. Und dann gingen sie ins Auto und dann kam ein alter Mann auf sie zu. Die Scheibe war unten, nahm den Jungen und da kriegte er Angst. Und dann sagte er nur, ich will Gottes Liebe, aber aus Fleisch und Blut. Das hat der Junge nie vergessen. Sein Predigtdienst und seine Mission war sein Leben lang ganz anders, als wenn er das nicht erlebt hätte. Und darum hat Jesus das anders gemacht mit Nikodemus und Nikodemus. Die Frau in Samaria ist eine der eindrücklichsten, eindrucksvollsten Geschichten. Jesus ist am Brunnen und hat Durst. Die Jünger schickt er weg. Manchmal ist es besser, wenn man die anderen Kollegen wegschickt, damit sie nichts verderben. Und dann kommt halt die Frau, ihr kennt den Zusammenhang. Die Frau kommt und sie ist es gewohnt, dass sie ihr Leben lang, fast ihr Leben lang wurde ihr vor Augen gehalten, sie ist eine unmoralisch lebende Frau. Sie gehört eigentlich gar nicht in die Dorfgemeinschaft. Meine Lieben, glaubt ihr, dass die Frau wusste, was schief ist in ihrem Leben? Das wusste sie sehr genau. Sie konnte es singen, was in ihrem Leben falsch lief. Und jetzt ist da ein Mann. Und stellt euch das vor. Eine Frau in der damaligen Kultur begegnet einem Mann. Zweitens. Eine sozial absolut im Staub sich windende Frau begegnet einem Mann, der von vielen als Rabbi angesehen wurde, von manchen als Messias. Eine Samaritanerin begegnet einem Juden, also in den Augen der Juden eine Hündin, einem Nachfahren Abrahams. Und dieser Mann bittet sie, gib mir zu trinken. Ich glaube, dass vielen von uns das nicht bewusst ist, was diese drei Worte bedeuten. Es bedeutete in dieser Situation Jesus Christus, der Sohn Gottes. Jude, Mann, Rabbi. Bringt dieser samaritanischen, ungläubigen Frau in unmoralischem Lebenswandel von allen verspottet und geächtet und mit ihrem Selbstwertbewusstsein so weit unten, dass sie kaum sich ans Tageslicht traut, er begegnet dieser Frau mit höchstem Respekt. Er bittet sie um Wasser. Das ist monumental. Und aus diesem Gespräch, was dann folgt, kommt auch zur Sprache, was in ihrem Leben schiefläuft. Darum geht es gar nicht. Das wusste sie alles. Und Jesus sagt genau das Gleiche, was die anderen auch schon gesagt haben. Aber was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied, dass sie das schon tausendmal gehört hat und jetzt sagt Jesus, er spricht dieselben Sachen an. Was ist der Unterschied, der das Leben dieser Frau komplett verändert? Aus dem Dreck ins Licht Gottes führt. Was ist es, der Unterschied? Jesus weiß es, er kennt sie und er nimmt sie an. Er hebt sie aus dem Dreck. Und meine Lieben, ich kann nicht mehr bei allen Menschen mich entschuldigen. Ich weiß gar nicht, wer das alles war, wo ich in besten missionarischen Bemühungen in meinem Denken den anderen im Dreck gesehen habe, mich in der Sonne und gedacht habe, ich könnte ihn einladen zu einem Vortrag. Wenn ich noch nicht mal selbst bereit war, ihm zu begegnen, wenn ein Reifen zu wechseln war, zu helfen, Auto anzuschieben oder der alleinerziehenden Frau, die unmoralisch lebt, ja, aber ihr anzubieten, ich würde gerne mal am Nachmittag auf deine Kinder aufpassen. Oder ihr mal ein Wochenende gönnen. Wir erleben hier bei Jesus eine Haltung und eine Begegnung Menschen gegenüber, die so viel anders ist als die normale menschliche, dass mir schwindlig wird. Und was mich traurig macht, ist, dass diese Begegnung Jesu mit Menschen auch so viel anders ist, als ich es selber oft praktiziert habe und ich es selber manchmal beobachte. Wenn wir als Gemeinde, ich rede jetzt aus dem Blauen, das betrifft euch überhaupt nicht, denn ich habe keine Ahnung, wie es bei euch im Moment zugeht, aber wenn ich daran denke, dass wir in mancher Gemeinde mit welchem Denken im Hinterkopf wir glauben, Mission zu machen, oder wir glauben, einen Beitrag für die Gesellschaft um uns herum leisten zu können, ohne in Kontakt zu kommen mit den Menschen. Du kannst einen Menschen noch nicht, wir sollen Menschen gar nicht beurteilen und verurteilen, das macht Gott. Verurteilen macht Satan, beurteilen und freisprechen macht Gott. Wir sollen ihm nahe kommen. Du kannst keinen Menschen beurteilen, ohne ihm nahe zu sein. Aktuelles Beispiel. Die Norddeutschen sind ungläubig, die Süddeutschen sind viel gläubiger. So ein Quatsch. Das kannst du erst wissen, wenn du ihnen nahe gekommen bist. Aber Norden und Süden ist weit auseinander. Und darum ist es leicht, Vorurteile zu haben. Leicht zu schimpfen und sich gut zu fühlen. Ja, meine Lieben, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich möchte noch zum Gipfel. Und zwar Kapitel 6. Ich lasse eine Geschichte aus. Es ist eigentlich in Johannes eine Geschichte nach der anderen. Jede sagt dasselbe. Neuer Mensch, neue Strategie. Und das Gemeinsame in der Strategie ist, fragen, was suchst du? Den anderen annehmen. Du musst ja nicht annehmen, was er falsch macht, aber die Person annehmen. Loben, was der richtig macht. Und ihm ein Freund, Freundin sein. Du brauchst kein Wort sagen, der weiß blitzschnell, bevor du den Mund aufgemacht hast, dass du was mit Christus zu tun hast. Und dann führt Jesus es so, und du kannst es immer wieder erleben, dass diese Person dich fragt und bittet, darf ich mit dir mitkommen? Hast du nicht, kann ich mit dir die Bibel studieren? Meine Lieben, ihr glaubt vielleicht, man muss den Leuten sagen, ich studiere die Bibel, und dass der andere auf die Idee kommt, das dich zu fragen, das macht Gott. Ja, die Speisung der 5000, Kapitel 6. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Frage vorweg, das wird gleich wichtig. Wenn Jesus eine große Volksmenge folgte, glaubt ihr, dass er das gemerkt hat? Einfach zu beantworten, natürlich. Aber manchmal übersieht man das. Also, eine große Volksmenge folgte ihm, eine große Volksmenge. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Also er versuchte wegzugehen auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern zusammen. Es war aber das Passanahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam. Noch ein ganz klein bisschen Hermeneutik, also Auslegung. Wenn da jetzt steht, er hob seine Augen auf. Als Teenager habe ich immer gedacht, die Bibel drückt sich merkwürdig aus. Ich hebe meine Augen auf. Als Kinder haben wir einen Scherz gemacht in dem Moment, wenn das zitiert wurde. Haben wir so gesagt, Glasauge hochheben. Was heißt es, wenn in der Bibel steht, er hob seine Augen auf? Das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo das steht. Er hätte ja einfach sagen können, hey, Jesus sah. Steht ja auch, und sah. Aber warum steht er hob seine Augen auf? Wenn ihr mal in der Konkordanz oder irgendwo schaut, Augen aufheben, wo das steht und was da passierte, dann heißt Augen aufheben, dass man seinen Fokus, seine Konzentration auf etwas richtet. Ja? Das heißt, man schaut nicht nur so, man bemerkt was, man beobachtet. Und dann steht das hier doppelt. Das heißt, Jesus beobachtet genau, die Augen erheben, und sah. Das ist in der Bibel eine Technik, wir machen das manchmal mit Textmarker oder sonst irgendwas, etwas unterstreichen. Und in der Bibel ist es so, eine doppelte Aufzählung ist immer, so, das ist jetzt wichtig. Unterstrichen mit Ausrufezeichen. Das heißt auf Deutsch, wenn du das jetzt hier liest, dann möchte der Schreiber Johannes, dass du bemerkst, Jesus sitzt nicht da mit seinen Jüngern, guckt und sagt, hey, da kommen Leute. Sondern er hat es beobachtet, wie sie kommen. Und wenn das Tausende waren, hat er trotzdem so praktisch jeden Einzelnen beachtet. Und was machen sie? Wie kommen sie? Sind sie müde? Was sucht ihr? War die Frage. Und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Ihr wisst längst als gute Bibelkenner, das war eine rhetorische Frage. So viel Brot kann man gar nicht kaufen. Und so antwortete Philippus ihm auch, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von den Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Und Jesus sprach, das ist eine fantastische Gelegenheit. 5000 Menschen, zu denen ich gleichzeitig sprechen kann. Alle sind gespannt auf jedes Wort, das sie von mir erheischen können. Jetzt werde ich ihnen die ganze Wahrheit berichten. Ich werde ihnen die gesamte prophetische Wahrheit vor Augen führen, dass ich der Messias bin. Und sie werden überzeugt sein von der Macht Gottes und in sein Reich kommen und seinen Auftrag ausführen, die ganze Welt zu dem Herrn Zebaoth zu führen. Das zweite Mal dieselbe Enttäuschung. Jesus predigt nicht, jedenfalls nicht in diesem Moment. Die Frage, was suchst du, führt Jesus und führt auch dich, wenn du sie dir stellst, dahin, den Menschen zu zeigen, dass du sie liebst, dass Gott sie liebt und dass hinter dieser übernatürlichen Hilfe mit ein paar Broten und Fischen 5000 Leute zu speisen, das merkt doch der Dümmste, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Und da kommt doch bei dem einfältigsten Menschen die Frage auf, wie kommt das? Und der Heilige Geist ist mehr am Wirken als jeder missionseifrigste Mensch, den du jemals in deiner Gemeinde gesehen hast. Es ist am eifrigsten daran zu arbeiten, dass die Menschen, die das beobachten, die Augen aufgehen und sie erkennen, hier wirkt Gott. Und das ist der Grund, warum jedes Wort, was Jesus dann sagte, in einen fruchtbaren, aufnahmefähigen, wie ein Schwamm, die Worte aufsaugenden und die Liebe Gottes genießenden, das Herz eindrang. Und darum sagte er, lasst sie erstmal sich setzen und essen. Also das ist mein Traum, dass jede adventistische Gemeinde ein Zentrum der Liebe Gottes wird. Dass wir alles besser wissen, wissen die Leute sehr schnell. Ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, man darf ja Dinge besser wissen. Aber wichtiger ist, dass die Menschen wissen, dass wir uns um sie kümmern, dass wir nach ihnen fragen. Ich habe oft mich in meinem Leben früher gefragt, ja, was soll die ganze Gesundheitsarbeit und so weiter und so fort. Entschuldige, Esther. Ich habe mich das oft gefragt und andere, die fantastisch. Ich habe mich das aber oft gefragt, warum machen wir das? Ist das nicht Zeitverschwendung? Bis ich gemerkt habe, nein, ist genau das, was Jesus gemacht hat. Weil die Menschen dadurch erleben, das tut mir gut. Und das, wenn wir dann aber so fragen wie Jesus, wird das auch unsere Gesundheitsarbeit revolutionieren können. Geht es darum, es besser zu wissen? Es besser zu machen? Nicht 90%, sondern 100%ig alles richtig zu machen? Oder geht es darum, den Leuten zu sagen, hey, wenn du da ein bisschen danach fragst, wie Gott das für dich gedacht hast, kann dein Leben besser werden. Manches Problem kannst du lösen. Und wenn du das anders machst als ich, ist deine Sache. Es ist kein Glaubenspunkt, welches Obst, Gemüse und ob und welchen Käse du isst. Schmeiß mich jetzt nicht raus, bitte. Ihr wisst, wie ich das meine. Wir sind Vegetarier mit einem starken Hang zum Veganismus. Aber nicht als Religion. Und wenn die Menschen spüren, dass wir keiner Religion folgen, Religion ist eine Theorie, ein Weltgebilde. Die Religion ist der Weg des Menschen zu Gott, dadurch, dass man versucht es dadurch zu machen, dass man alles richtig macht. Jesus war kein Religionsstifter und ich bin kein religiöser Mensch. Ich bin gläubig. Ich glaube an die Macht Jesu Christi, der einen Menschen, der nichts richtig kann, zu einem Menschen werden lassen kann, dessen Schicksal die Ewigkeit ist, in dessen Unperfektheit der Glanz und die Herrlichkeit und die Gerechtigkeit Gottes zu erkennen ist. Und dieser Glanz und diese Herrlichkeit Gottes in einem unperfekten Wesen ist so ansteckend, dass Zacharia darüber zum Schwärmen kommt, und wenn ich das lese, komme ich immer wieder zum... Es könnten die Tränen kommen, wenn ich das lese, weil das so schön ist. Zacharia 8. Und das ist das Bild, das Gott uns vor Augen malt, und damit schließe ich. Also danach werde ich nichts mehr sagen. Malt euch, lasst euch von Zacharia diesen Plan und dieses Bild Gottes vor Augen malen. Im Alten und Neuen Testament hat die Mission denselben Sinn, dasselbe Ziel, dieselbe Methode, ob mit oder ohne PowerPoint. Zacharia 8, ab Vers 20. So spricht Zacharia 8, Vers 20. So spricht der Herr der Herrscharen. Bei Luther heißt es Herr Zebaoth. Das heißt, der Herr ist der Schöpfergott und Bundesgott Israels. Messias, Jesus Christus, ist alles mit in diesem Wort drin. Und Herr der Heerscharen heißt aller Bevölkerungen, der Himmel, aller Engel. Das ist, so spricht also der, der über allem steht. Es werden noch Völker und Bewohner vieler Städte kommen. Was sind das für Städte? Er spricht aus der Situation Jerusalems, die umliegenden Städte, die Gott noch nicht kennen. Und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und werden sagen, lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. Was für Städte sind das? Ist das eine Stadt eine Stadt mit Gläubigen, die zu der ungläubigen Stadt geht und sagt, komm, wir gehen jetzt mal zu Gott? Zacharia bekommt hier ein Bild von Gott, dass eine Stadt Ungläubiger zur anderen Stadt Ungläubiger geht und sagt, wir gehen zum Schöpfergott, komm mit, ich gehe auch. Das ist die beste Einladung. Was würden Teenager oder irgendwas sagen, wenn ich sage, du, ich hab hier was Schönes, schau dir das mal an, geh da mal hin. Oder wenn ich hinkomme, kommt eine Freundin und sagt, hey, ich hab da was, da ist einer, den kenne ich, das ist ein Pastor von uns oder ein Gemeindelieb von uns, der macht das und das, das ist klasse, ich gehe da hin, kommst mit? Was ist besser? Welche Einladung? Kann jemand, welche Einladung ist besser? Zu sagen, hey, schau dir das mal an, das ist was für dich, du brauchst das. Oder zu sagen, hey, das ist klasse, das ist, da gehe ich hin, kommst mit. Das Zweite. Und das ist hier. Dankeschön. Und auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Heerscharen, das dritte Mal Herr der Heerscharen. Es geht nicht um irgendwelche religiösen Versammlungen, Hauptsache es ist gute Stimmung. Es geht darum, zum Schöpfergott zu kommen, nicht irgendwo hin, wo Remi Demi ist oder ein schönes Gefühl oder der tollste Evangelist der ganzen Welt predigt, sondern es geht darum, wo ist Gott? Und das kann in einem kleinen, armseligen Zimmerchen sein. Wir gehen dahin, wo Gott ist. Das kann sein, wo du bist. Wir wollen dahin gehen, denn den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Heerscharen. Jetzt kommt die Begründung. Warum gehen die denn dahin? In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer, und an diesen Männern hängen Frauen, aus allen Sprachen der Heidenvölker, weltweite Mission, einen Juden, das heißt einen, der Gott kennt, beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, ihr habt die beste Theologie. Nein. Wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist der einzige Grund, warum Gott Menschen zu euch in die Gemeinde schicken könnte oder zu dir nach Hause. In einer Gemeinde, wo man sich darüber streitet, aus welchem Liederbuch man singt oder welche Kleidung die beste ist oder ob der Heilige Geist Arme und Beine hat oder nicht oder ähnliche Dinge. In einer Gemeinde, wo das vorherrschende Themen sind, nehmt es ganz sicher an, Gott wird keine Menschen schicken. Eine Gemeinde und eine Familie und ein Haus und eine Person, wo Gott ist, kann armselig sein. Es kann der verrufenste Mensch aus der ganzen Gemeinde sein. Wo Gott ist, da sagen die Menschen, die Gott nicht kennen, aber suchen, durchgeführt durch den Heiligen Geist, da will ich hin. Und das ist Mission. Was musst du dafür tun? Die Liebe Jesu annehmen? Eine Liebe zu ihm, die ins Herz schenken lassen dadurch? Deine Schwachheit annehmen und in deiner Schwachheit durch den in dir wohnenden Heiligen Geist die Allmacht Gottes in deinem Leben entfesseln und dadurch andere Menschen zu ihm ziehen. Amen.